die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Erntedankfest. Ich finde es immer so wunderbar, wenn man die Gaben der Schöpfung sieht, die uns Gott geschenkt hat. Wenn sie hier gebracht werden in die Kapelle, in die Kirche, und man das einfach ganz optisch vor Augen hat, wie wunderbar groß unser Gott ist, was er uns Wunderbares schenkt und dass es nicht nur köstlich und lecker ist, sondern auch einfach wunderbar aussieht, diese wunderschönen Farben hier vorne. Ich lese den Predigttext vor, der vorgeschlagen ist heute für das Erntedankfest. Es sind Worte aus dem Buch des Propheten Jesaja im 58. Kapitel. Und da schreibt der Prophet, da fordert uns der Prophet auf. Er schreibt: Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen: Siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elendigen sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, in der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wie stellt ihr euch das Paradies vor? Ich meine, das ist so eine Frage, weil Paradies ist ja auch ein Wort, was heute vollkommen losgelöst von der biblischen Botschaft von Menschen verwendet wird. Deswegen mal ernsthaft die Frage: Wie stellst du dir das Paradies vor? Ein Freund von mir, der beschrieb sein persönliches Paradies, nachdem er die Ausschreibung des Tourismusamtes von Queensland in Australien gelesen hatte, so. Weil dieses Amt bot nämlich eine Stelle als Bewohner einer kleinen Insel im Gebiet des Great Barrier Reefs an. Man wurde dort gratis in einer schönen Villa mit Pool untergebracht. Man erhielt ein Gehalt von 78.000 Euro und man hatte nur eine Aufgabe, im Internet von dem schönen Wetter und der schönen Insel zu schwärmen. Also ein bisschen was zu blocken, ein paar Bilder online zu stellen und damit im Namen des Tourismus Werbung für diese Region zu machen. So hat er mir gesagt, so stelle ich mir das Paradies vor. Wie stellt ihr euch das Paradies vor? Ist es auch Leben am Strand einer Südseeinsel? Oder wenn ich die Konfirmanden fragen würde, wenn ich Ältere fragen würde, was würden die für Einfälle bekommen? Bei den Konfirmanden wäre es klar, keine Schule, ja? Geld, so viel man haben will. Vielleicht immer das neueste Smartphone, vielleicht noch bevor es offiziell auf dem Markt ist. Immer ein gutes und feines Essen. Gut, die Konfirmanden vielleicht wieder Gutscheine für McDonald's oder so etwas. Aber je nach Altersstufe, da kann man sich die verschiedensten paradiesischen Szenarien entwickeln lassen im Kopf. Und die Menschen in unserem Land, die stellen sich da ganz viel vor, was sie für sich als Paradies verstehen werden. Aber wenn man da mal hinschaut, was für die allermeisten Paradies wäre, dann hat das eines gemeinsam. Was es für sie so schön macht, ist, dass sie alles bekommen, was sie gerne haben wollen. Das hat's gemeinsam. Fragt mal, wie stellst du dir das Paradies vor? Menschen, die nichts mit dem Glauben zu tun haben, wird immer um das Ich gehen. Was für mich besonders ist, was ich haben will, dass ich immer mehr davon haben will. Paradiesische Zustände, die beschreibt aber auch der Prophet Jesaja im Predigttext für das heutige Erntedankfest, den ich euch eben vorgelesen habe. Und da verspricht er uns, dass wir strahlen werden vor Freude, dass Wunden in uns heilen werden, dass wir keinen Mangel leiden werden, sondern im Gegenteil, in unbeschreiblichem Überfluss werden wir leben. Aber der große Unterschied, das, was Jesaja hier schildert, das ist nicht bloß ein Traumjob für einen Einzelnen und das ist erst recht nicht bloß ein schöner Wunschtraum, der nichts mit der Realität zu tun hat, sondern Jesaja spricht schon ganz konkret davon, wie es uns Menschen richtig gut, ja geradezu paradiesisch gut gehen kann. Und dieses Paradies besteht nun gerade nicht darin, dass wir alles haben und bekommen, was wir uns wünschen, sondern dieses Paradies fängt da an, Wirklichkeit zu werden, wo wir gerade nicht alles für uns selbst haben wollen, sondern lernen, ganz von uns selbst wegzublicken. Und dazu bietet uns Jesaja heute Morgen zum Erntedankfest zwei Perspektiven an, auf die wir blicken sollen. Die erste Perspektive ist auf unseren Nächsten, auf den Mitmenschen, die Menschen um uns herum. Und die zweite Perspektive, auf die wir blicken sollen, ist auf den Gott Israels, dessen Bote der Prophet Jesaja war. Schauen wir mal in die erste Perspektive rein. Ein Paradies hatten sich damals vor 2500 Jahren auch die Israeliten erhofft. Die waren gerade aus der babylonischen Gefangenschaft nach Jerusalem zurückgekehrt. Und jetzt haben sie gedacht, es wird eine neue Heilszeit anbrechen mit paradiesischen Zuständen im Heiligen Land. Doch von diesen paradiesischen Zuständen war auch Jahre und Jahrzehnte nach der Rückkehr aus Babylon in Jerusalem wenig zu spüren. Mit viel Mühe und Kraft, da hatte man den Tempel wieder aufgebaut, ja. Aber der Rest von Jerusalem, große Teile von Jerusalem, war noch immer eine ziemliche Ruinenlandschaft. Und eine richtige Stadtmauer gab es auch noch nicht, alles sehr provisorisch. Doch schwerer wog noch was anderes. Man hielt zwar wieder Gottesdienste im Tempel, die Priester brachten dort das Opfer wieder dar. Doch ansonsten verhielt man sich in der Stadt im Umgang miteinander wieder genau so, wie es die Propheten schon vor dem babylonischen Exil immer wieder kritisiert hatten. Gottesdienst auf der einen Seite, Alltagsleben auf der anderen Seite, das wurde schön säuberlich voneinander getrennt. Wer in den Aufbaujahren zu Reichtum gekommen war, der pflegte im Tempel schön seine Frömmigkeit, aber zeigte dann, wenn er den Tempel verließ, kein Erbarmen mit den Armen und Hungernden, deren Lage sich immer weiter verschlechterte. Aber nicht bloß die Armen und Hungernden klagten über ihre Not. Auch diejenigen, denen es bereits besser, ja sogar gut ging, die jammerten darüber, dass ihre Lebenssituation von egoistisch-paradiesischen Verhältnissen ja immer noch ganz weit entfernt sei. Und darauf reagiert Gott. Darauf reagiert der Gott Israels, schickt seinen Propheten Jesaja und lässt dem Volk verkündigen, was denn da bei ihm ganz gründlich schief läuft. Lässt es darüber aufklären, warum bei ihm gerade keine paradiesischen Verhältnisse herrschen. Und das liegt daran, so macht der Prophet deutlich, dass ihr allen Ernstes glaubt, das Paradies würde daraus bestehen, dass man immer genau das bekommt, was man haben möchte. Weil Jesaja sagt eigentlich, mit dieser Einstellung, da verbaut ihr euch gerade das Paradies. Der Schlüssel zum paradiesischen Leben ist gerade nicht das immer mehr haben wollen, sondern der Schlüssel zum paradiesischen Leben ist, so paradox es auch klingen mag, persönliche Hingabe, Offenheit für den Nächsten, die Bereitschaft, ihm am eigenen Leben, ihn auch am eigenen Wohlergehen teilhaben zu lassen. Dass Hingabe an Gott und den Nächsten nicht heißt, dass wir darauf verzichten, Geld zu verdienen, um uns und unsere Familien zu ernähren, das ist klar, weil auch das Brot, das wir mit anderen teilen, muss in dieser Welt natürlich erstmal verdient werden. Und doch leuchtet es zugleich sogar vielleicht schon mit etwas Nachdenken ein, dass das, was Jesaja hier verkündigt, in Wirklichkeit gar nicht so irrsinnig ist, wie es vielleicht für den modernen Menschen erst einmal klingen mag. Weil, wenn ich das Glück meines Lebens darin suche, immer mehr zu haben, immer mehr zu erleben, möglichst alles erlebt haben zu wollen im Leben, dann stellt sich's ganz leicht ein, dass ich mit meinem Leben immer in einem Defizit bleibe. Weil ich sehe und spüre das ja, was ich alles noch besitzen will, was ich alles noch mehr haben möchte, was ich alles noch zusätzlich erleben will. Und so geht's doch Menschen. So geht's doch Menschen bis heute. So geht's doch Menschen gerade in unserer deutschen Gesellschaft. Immer mehr haben wollen. Und dann am Ende nur darauf schauen, was mir am Meer noch fehlt. Anstatt dankbar zu sein für das, was ich habe. Gott danken. Das ist so eine ganz wunderbare Übung. Ich habe mal vom Arzt gesagt bekommen, ich habe schlechte Blutwerte. Und dann habe ich angefangen, jeden Tag eine halbe Stunde auf den Crosstrainer zu gehen. Und dann ist es besser geworden. Ich muss mich dazu zwingen, ja? Und vielleicht ist das auch eine sehr gute geistliche Übung, dass man sich mal bewusst zum Danken zwingt. Zum Danken zwingt für das, was man hat, was man von Gott empfangen hat. Eine geistliche Übung, die man wunderbar mal in den Alltag integrieren kann, am besten sogar täglich. Und wenn ich mein Leben mit anderen teile, wenn ich abgebe von dem, was ich habe, dann erfahre ich mich darin selber als reicher Mensch, dem noch mehr geschenkt worden ist, als er eigentlich braucht. Dann erfahre ich, wie ich weiterreiche, womit ich selber beschenkt worden bin. Schwestern und Brüder, wenn der Prophet hier in den Worten unseres Predigttextes immer wieder argumentiert, wenn du das und das tust, dann wird das und das geschehen, dann will er uns nicht damit weismachen, dass wir uns mit unseren guten Werken, mit unserer Hingabe irgendwie bei Gott den Himmel verdienen könnten oder dass wir ihn damit gnädig stimmen könnten. Abgeben, uns hingeben, können wir als Christen nur, weil wir davon leben, dass sich Gott selber für uns ganz und gar hingegeben hat. Dass er auf alles verzichtet hat, was ihm lieb und wichtig war. Als er seinen eigenen, seinen einzig geborenen Sohn für uns am Kreuz hat sterben lassen, da hat er auf alles verzichtet, da hat er sich das Liebste vom Herzen abgezwungen, wie es so schön im alten Lutherdeutsch heißt. Aber genau das soll und kann unser Leben als Christen nun prägen. Dass wir anders leben können, dass wir als Christen gerade so auch glücklich leben können, dass wir nicht immer mehr haben wollen, sondern fähig sind, frei sind. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, dass wir frei sind, uns der Not der anderen zu öffnen, die auf unsere Zuwendung angewiesen sind. Es geht nun gar nicht zuerst und vor allem darum, dass wir von dem Geld, das wir haben, einen Teil an Bedürftige spenden. Ich habe manchmal, wenn ich Predigten gerade in der Weihnachtszeit höre, wenn ich da im Gottesdiensten sitze, da habe ich das Gefühl, die Predigt will mir nur eines vermitteln. Spend jetzt ein bisschen Geld an Brot für die Welt, dann ist dein Gewissen wieder mal für ein Jahr beruhigt. Aber was verschwiegen wird, ist, wer Jesus ist, was er getan hat. Das scheint nebensächlich zu sein, solange jetzt im Weihnachtsgottesdienst nur das Gewissen beruhigt wird und vom Überfluss was abgegeben wird. Aber das möchte Jesaja gar nicht, dass wir uns auf diese Art und Weise aus einer Anleitung zum glücklichen Leben freikaufen. Sicher merken wir und gerade an unserem Umgang mit Geld und Besitz, ob wir tatsächlich in der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes leben oder ob wir immer noch an dem kleben, was scheinbar doch uns gehört, was so sichtbar, so materiell und am Ende doch so vergänglich ist. Jesaja, dem geht es heute Morgen in seiner Botschaft um mehr. Es geht ihm darum, dass wir, wie er es so schön formuliert, den Hungrigen unser Herz finden lassen. Hungrige, damit meint der Prophet sicher Menschen, die auf ganz praktische Hilfe von uns angewiesen sind. Aber nicht zuletzt auch Menschen, die hungrig sind nach Liebe, nach Zuwendung, nach Anerkennung. Menschen, die hungrig danach sind, nicht als minderwertig oder von oben herab behandelt zu werden, sondern wahrgenommen, respektiert zu werden als Brüder und Schwestern. Und das meint auch die Hungrigen, die leer sind, weil sie noch nicht das gefunden haben, dass das Leben reich macht. Das meint die Hungrigen, die geistig leer sind, weil sie die Botschaft des Evangeliums, das wirklich Lebenshunger stillen kann, weil sie diese Botschaft noch nicht gehört und noch nicht in ihrem Leben erfahren haben. Jesaja fuchtelt hier nicht nach bester EKD-Denkschriftmanier mit der Moralkeule rum, sondern er verspricht uns im Gegenteil, dass es uns paradiesisch gut geht, wenn wir von dem Bestreben lassen, immer mehr haben zu wollen und unseren Lebensinhalt in der Hingabe an andere finden. Doch dazu, da müssen wir uns in der Tat erstmal auf seine Worte einlassen. Und das fällt eben nicht leicht. Das ist schwer. Das ist ein Schritt der Buße, ein Schritt der Umkehr, ein Schritt der täglichen geistlichen Übung. Und damit sind wir auch beim zweiten Teil seiner Botschaft angekommen. Das Paradies fängt da an, wo Menschen ganz von sich selber wegblicken und wo Menschen sich auf den Gott Israels fokussieren. Im Verlauf der Geschichte haben Menschen ja schon oft verschiedentlich versucht, ein Paradies auf Erden dadurch zu schaffen, dass alle Menschen auf ihren Besitz verzichten, dass alle nur noch gemeinsam haben. Aber all diese Versuche sind gescheitert. Und all diese Versuche, die uns bis heute die sogenannte Befreiungstheologie einreden will, die sind zum Scheitern verurteilt. Denn zur Hingabe an den Nächsten, zum Verzicht zugunsten des Nächsten, da gehört immer und zuallererst die Hinwendung, die ernste Hinwendung zu Gott. Wenn wir Gott aus unserer Sehnsucht nach dem Paradies ausklammern und glauben, wir können dieses Paradies mit etwas gutem Willen selber erschaffen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn am Ende doch wieder nur die Hölle dabei rauskommt. Hingabe an den Nächsten kann letztendlich nur da gelingen, wo ich zugleich mit meinem Leben ganz an Gott zurückgebunden bin, wo er mich festhält und wo er mir die Angst nimmt. Ich könnte was versäumen, wenn ich in meinem Leben nicht alles auf mich selber ausrichte. Paradiesisch wird unser Leben erst da, wo wir erkennen, dass der tiefste Sinn unseres Lebens in der Hingabe an den liegt, der selbst die Liebe und der selbst das Leben ist. Wer sein Leben in Verbindung mit Gott führt, der wird dann in der Tat zu einer Wasserquelle, in der das Wasser nie fehlt. Der kann dieses Wasser des Lebens dann auch durch Hingabe an den Nächsten weiterreichen. Diese Hingabe, die wird ganz unvollkommen bleiben. Und das ist ganz klar. Wir merken, wie schwer wir uns damit tun, loszulassen, was uns gehört. Wir merken, wie uns die Angst umtreibt, dass wir vielleicht doch zu kurz kommen könnten. Wir merken, wie schwer wir uns damit tun, unsere Liebe auch denen zukommen zu lassen, die uns vollkommen unsympathisch sind. Wir schaffen es ja oft noch nicht einmal darauf zu verzichten, auf andere mit dem Finger zu zeigen, weil die aus unserer Sicht doch noch viel schlechter sind als wir. Wenn das Paradies nur daran hinge, dass wir umsetzen, was Jesaja den Israeliten damals ans Herz legte, dann würde dieses Paradies für uns immer nur ein unerreichbarer Wunschtraum bleiben. Doch Gott, der Gott Israels, der antwortet auf unsere Bitte um Vergebung für unser Versagen, für unser so wenig paradiesisches Leben. Er schließt uns die Tür zum Paradies immer wieder von Neuem auf, wenn er uns nach Buße und Beichte ganz persönlich zuspricht: Dir sind deine Sünden vergeben. Das schenkt Christus selbst dir in der Kraft zum Neuanfang und damit auch Kraft zur Hingabe. Da hilft er dir jetzt schon zu erfahren, wie ein für die Welt weltfremdes Leben in der Hingabe an den Nächsten in Wirklichkeit glücklich macht. Erntedankfest feiern wir heute. Lassen wir uns daran erinnern, wie Gott uns immer wieder von Neuem viel reicher beschenkt, als wir es verdient haben. Erntedankfest ist heute an diesem ersten Sonntag im Oktober. Und wir feiern es, damit das Jammern über all das, was wir nicht haben, verstummt und auch der neidische Blick auf das, was die anderen haben und wir nicht haben. Ein Blick auf diese Gaben und ein Blick auf den Alltag der Menschen um uns herum, denen es so viel schlechter geht, macht uns immer wieder deutlich, in welch wunderbaren Verhältnissen wir leben dürfen, weil wir Jesus Christus an unserer Seite haben, weil mit Jesus Christus eigentlich jeder Tag unseres Lebens jetzt schon ein Tag im Paradies ist. Weil er hat gesagt, das Reich Gottes ist ja bereits angebrochen. Es ist noch nicht vollständig da, aber es ist in uns da. Es ist in unserer Verbindung mit Christus da. Wir sind so reich beschenkt von unserem Vater im Himmel in jeder Hinsicht, dass wir nicht auf die Südseeinsel chatten müssen, um dort das Paradies zu finden. Weil das finden wir schon hier. Dürfen jetzt schon allen Vorgeschmack jenes Paradieses in Vollendung genießen, wenn Christus selber unser Hunger stillt mit dem Brot des Lebens im heiligen Mahl. Die meisten Kirchen nennen das heilige Abendmahl Eucharistie, das griechische Wort für Danksagung. Weil Abendmahlsfeier ist Danksagung. Wahrhaft würdig und recht, gut und heilsam ist es, dass wir dir danken. Erfahren wir das, wie heilsam das Danken für uns ist, heute am Erntedankfest. Und mal ganz ehrlich, mehr können wir in Wirklichkeit doch gar nicht haben wollen. Und da haben wir schon genug, mehr als genug, um davon abgeben zu können. Liebe Schwestern und Brüder, lasst uns mit dieser Gewissheit heute Erntedankfest jetzt gleich Eucharistie feiern. Weil das Paradies nicht ein fernes Traumland ist, sondern es beginnt dort, wo ein Mensch sein Herz für den Gott Israels öffnet, der seinen Sohn für uns ans Kreuz gegeben hat, damit wir ihn Vater nennen dürfen. Alles, was wir brauchen, Vergebung, neues Leben, wahre Freude, ewige Hoffnung, das finden wir allein in ihm. Aber das Geschenk wird uns nicht einfach so übergestülpt. Es will im Vertrauen angenommen werden. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, so werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Und darum fragt uns das Erntedankfest ganz persönlich, hast du Jesus, den Retter, hineingelassen und kommst du mit deiner Schuld, deinem Egoismus, deinen persönlichen egoistischen Paradiesvorstellungen, deinem Versagen? Kommst du immer wieder zu seinem Kreuz? Und lasst uns nicht schweigen, sondern das weitergeben, was uns so reich macht, was uns so reich beschenkten macht. Denn die Welt da draußen, die hungert. Und die hungert vor allem nach dem Brot des Lebens, das wirklich satt macht. Lasst uns hinausgehen, weil Christus sagt, er ist dieses Brot des Lebens. Lasst uns hinausgehen als Zeugen der Gnade, als Boten der Hoffnung, so lang, bis er wiederkommt in Herrlichkeit und sein Reich dann endgültig vollenden wird. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.